Ja, ich freue mich, dass ich hier unter euch sein darf. So samstags nachmittags, das ist immer so der Gemeindetest, wer da erscheint, der treue Überrest nenne ich ihn schon mal. Bei so einem schönen Wetter, das ist natürlich für so ein Treffen äußerst ungünstig, weil da viele das als Entschuldigung nehmen, in den Garten zu gehen oder Ähnliches. Kann ich auch nachvollziehen, aber es kommt eben darauf an, welche Prioritäten wir setzen. Und ich freue mich über jeden, der gekommen ist, auch dass Ilse und ich die Fahrt auch gut überstanden haben. Das war am Anfang geradezu dramatisch. Wir konnten überhaupt nicht auf die Autobahn, war alles gesperrt nach allen möglichen Richtungen, bis wir dann nach langer Zeit endlich dann eine Auffahrt gefunden haben. Ich dachte schon, wenn es jetzt nicht bald kommt, sage ich ab, dann soll ich wohl nicht nach Hannover. Aber dann kam es dann doch. Und je näher ich eurer Hauptstadt kam, desto freier wurde es auf der Autobahn, zumindest auf unserer Seite. Auf der anderen waren lange Staus. Bin froh, dass wir rechtzeitig angekommen sind. Ja, also die meisten Gesichter kommen mir schon bekannt vor. Wir haben ja erst einmal überlegt, wie lange seid ihr verheiratet?
34 Jahre.
Aha, 34. Und das war ja ein paar Jahre vorher. Dann sind das fast 40 Jahre, dass wir uns kennen hier. Über das fröhliche Bandbüro sind wir damals in Kontakt gekommen. Und ich bin an sich auch immer ganz gern gekommen, auch wenn es hier manche Turbulenzen gab. War immer interessant. Bin mal gespannt, wie es diesmal ist, hier in der Gemeinde. Aber vor allen Dingen muss ich auch sagen, dass hier in Hannover, auch in Mellendorf, Bissendorf, da wo ich ja auch öfters bin, es mir auf jeden Fall auffällt, dass immer einige Geschwister wirklich echte Fragen haben oder Anstöße, auch Ideen und so. Also für mich selber ist das auch durchaus hilfreich und lehrreich, den Austausch zu haben. Und wir freuen uns, dass wir heute Abend auch wieder den Imbiss haben und morgen Mittag auch nochmal gemeinsam. Ich werde auch gleich meine Frau abholen. Für die sind 2 Stunden ein bisschen viel, das schafft sie nicht mehr so richtig, aber sonst geht es ihr noch ganz gut. Ja, ich bin der Gründer der Zentralafrika-Mission und der Emmaus Fernbibelschule habe ich sehr lange Zeit geleitet. Und darüber will ich dann morgen etwas sagen oder heute Abend, weil wir ja wahrscheinlich, wer so mehr mitarbeitet, ist ja wahrscheinlich da. Und im Rahmen dieser Emmaus Fernbibelschule entwickeln wir im Augenblick nämlich eine App für Smartphone. Und das ist eine ganz fantastische Sache. Mit dieser App können wir heute schon in 12 verschiedenen Sprachen, also vor allen Dingen die Hauptsprachen der Flüchtlinge, die nach hier kommen, erreichen. Und wir können die Moslems viel besser erreichen über diesen Weg mit dem Smartphone, als wenn wir denen unsere Bibelkurse in die Hand drücken. Weil die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, wenn die merken, dass da irgendeiner so einen christlichen Kurs macht. Aber mit der App ist das möglich und ich habe die Kärtchen dabei, wo man das einscannen kann. Also die Leute, die mit Smartphone arbeiten, die wissen sofort, was ich meine. Dieses Viereck, ja, so ein bisschen gescheckt, ist auf dem Kärtchen drauf und die habe ich alle dabei und lege die dann heute Abend aus. Ja, das ist meine Hauptarbeit und sonst halte ich dann viele Bibelwochen und Seminare und auf Konferenzen bin ich dann auch ziemlich noch tätig. Das geht auch noch ganz gut, auch wenn ich merke, dass mein Kurzzeitgedächtnis langsam abnimmt, wie das so im Alter ja allgemein auch der Fall ist. Aber je länger die Sachen zurückliegen, desto besser kann ich mich daran erinnern. Und deswegen ist manchmal ein großer Vorteil, wenn man jemand sieht nach 50 Jahren, und ihn nicht sofort erkennt, naja, hat sich ja auch etwas verändert, wie unser eins auch, aber dann fällt einem das wieder ein. Und man freut sich, wenn man nach langer Zeit hört, jemand ist immer noch mit dem Herrn unterwegs. Und nicht nur unterwegs, er tut auch was für den Herrn. Und das ist ja unser Thema für diese Stunde und auch in der nächsten. In dieser Stunde geht es vor allen Dingen um den Einzelnen, der von Gott gebrauchte Mitarbeiter. In der nächsten Stunde, also heute Abend nach dem Imbiss, ist doch geplant, ja. Da werden wir darüber nachdenken, wie wir gemeinsam dem Herrn dienen können, füreinander da sind, was gemeinschaftsfördernd ist, auch innerhalb einer Gemeinde. Und wir haben den 2. Timotheus gewählt, weil der 2. Timotheusbrief eine Situation schildert, wie sie heute vielfach anzutreffen ist, nämlich nicht mehr den Normalfall. Den Normalfall haben wir im 1. Timotheusbrief. Da ist noch vom Hause Gottes die Rede. Jetzt im 2. Timotheusbrief kommt das gar nicht mehr vor, das Haus Gottes. Jetzt heißt dieses Haus Gottes das große Haus. Und was darunter zu verstehen ist, werde ich nach dem Abendimbiss versuchen zu erläutern. Der Unterschied zwischen dem großen Haus und dem Haus Gottes. Und der Schwerpunkt meiner Ausführungen liegt auf dem großen Haus, das nämlich innerhalb des großen Hauses, nämlich der allgemeinen Christenheit, also auch der Namenschristen, die alle dazugehören, es immer noch eine Kerntruppe gibt mit dem alten Ausdruck, könnte man sagen, eben der treue Überrest, der noch gewisse Ähnlichkeiten aufweist mit dem Haus Gottes. Da kann man durchaus noch Verbindungen dazu erkennen. Und ich hoffe, dass das auch auf euch zutrifft hier an diesem Ort, wo aber eben Einflüsse vom großen Haus versuchen, das Normale zu ersticken und Gegebenheiten einzuführen, Verhältnisse, die überhaupt nicht mehr im Sinne unseres Herrn sind. Wo also ganz große Gefahren sind, dass wir das biblisch Normale aus den Augen verlieren und das Unnormale, die Ausnahme, als das Normale sehen. Dass wir also überhaupt nicht mehr den Durchblick haben. Und das will ich versuchen, heute in diesen beiden Stunden vor allen Dingen deutlich zu machen. Und morgen kommt dann die Antwort auf diese Situation, sei es im großen Haus oder im Haus Gottes. Wie wir darauf reagieren können und immer noch Menschen sein können, die Gott gebraucht. Also es wird sich alles um den brauchbaren Mitarbeiter drehen, auch wenn nicht jedes Thema so heißt, der von Gott gebrauchte Mitarbeiter ist jetzt nur unser erstes Thema. Aber auch die anderen Themen kreisen um dieses Hauptthema, wie wir Menschen werden oder bleiben, falls wir es schon sind, die vom Herrn gebraucht werden. Und zwar optimal, die wirklich die Zeit nutzen für den Herrn und für seine Sache. Ich habe diesmal das auch schriftlich dabei, diese beiden Themen von jetzt und gleich. Habe ich auf einem Zettel hier, das ist aber nur die Zusammenfassung. Den nutze ich jetzt auch etwas, damit ich die wichtigsten Punkte nicht vergesse. Aber es lohnt sich trotzdem zuzuhören, weil auf dem Zettel natürlich längst nicht alles steht, was wir jetzt hören werden. Aber die Hauptpunkte habt ihr da drauf. Und der erste Punkt also, der von Gott gebrauchte Mitarbeiter nach dem 2. Timotheusbrief. Und da werden wir jetzt mal in unsere Bibel reinschauen. Ich hoffe, wir haben eine dabei. Also wer mich noch nicht kennt, der sollte das auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen. In den nächsten Stunden möglichst die Bibel dabei, weil wir immer sehr viel Bibelstellen lesen. Die Bibel erklärt sich selber. Ich zitiere nicht so viel Kommentatoren. Ich habe zwar auch viel gelesen von vielen Kommentaren und so weiter, aber was Kommentatoren schreiben, kann durchaus hilfreich sein, aber das Beste ist immer noch, wenn wir die Bibel mit der Bibel erklären. Und das ist meine Hauptmethode, das will ich auch jetzt versuchen. So, und jetzt schauen wir also hinein und ich gehe einfach der Reihe nach durch, was Paulus dem Timotheus mitteilt, was in seinen Augen wichtig ist für einen Menschen, der von Gott gebraucht wird. Das gilt für Brüder und Schwestern in gleicher Weise. Das Erste, er sagt, ich habe in Erinnerung den ungeheuchelten Glauben, der zuerst in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt auch in dir. Damit fängt alles an. Also bei Paulus, das ist bei den anderen auch, aber bei Paulus ist ganz besonders augenscheinlich, dass er sehr systematisch vorgeht. Und was er zuerst nennt, gehört in der Regel auch tatsächlich an die Spitze seiner Ausführungen, wenn er uns irgendetwas erklärt, eine Liste bringt und so weiter. So wie hier, wenn der Glaube nicht echt ist, wenn er geheuchelt ist, wenn man so tut, als ob. Und ich kann euch garantieren, in eurer Gemeinde hier, und das trifft auch auf die Gemeinde zu der ich mich zähle, sitzen mit Sicherheit nicht wenige, von denen man glaubt, dass sie glauben, wo der Glaube aber geheuchelt ist. Was ist denn ein ungeheuchelter Glaube? Ein ungeheuchelter Glaube ist ein Glaube, der sich ganz klar auf Gottes Wort stützt und der Gottes Wort nicht nur zur Kenntnis genommen hat, sondern Gottes Wort auch als Richtschnur für sein Leben aufgenommen hat. Ein ungeheuchelter Glaube ist ein Glaube, der eine echte Beziehung zu Jesus Christus hat. Und diese Beziehung zu Jesus Christus äußert sich darin, dass ich mich mit ihm austausche. Wenn wir eine gute Beziehung in unserer Ehe haben, dann reden wir auch miteinander und tauschen uns aus, beraten uns, was auch immer. Und so ist das bei dem ungeheuchelten Glauben. Ich spreche mit meinem Herrn. Man nennt das gemeinhin Beten. Können wir uns selber fragen. Und auch die, die heute nicht da sind, auf die es ja wahrscheinlich noch stärker zutrifft. Wie ist das mit eurem Gebetsleben? Ich frage nicht, wie ist eure stille Zeit? Denn ich habe die stille Zeit in der Bibel nirgendwo gefunden. Und viele Leute geben sich unterstellen sich einem ungeheuren Druck, indem sie übernehmen das, was sie von anderen gehört haben, dass unser Leben nur gelingt, wenn wir jeden Morgen die stille Zeit haben. Das stimmt einfach nicht, ihr Lieben. Ich glaube allerdings, dass es eine sehr große Hilfe sein kann. Ich bin nicht gegen die stille Zeit. Aber es muss freiwillig sein, es muss aus dem Herzen kommen und es kann auch sehr unterschiedlich sein. Das muss nicht jedes Mal eine halbe Stunde sein oder eine Stunde. Ich machte früher 2 Stunden. Ich kenne das mit den stillen Zeiten. Aber es ging mir manchmal durchaus auch gut, wenn ich keine stille Zeit hatte am Vormittag. Aber im Lauf des Tages immer wieder mir innerlich diese Stille nahm, um mit dem Herrn zu reden. Also wenn ich von der stillen Zeit rede, meine ich jetzt die stille Zeit, wie gemeinhin gesagt wird, wenn wir aufstehen, erst einmal stille Zeit und dann nehmen wir unser Frühstück ein. Oder wenn einer ohne Frühstück das nicht kann, erst das Frühstück, dann die stille Zeit und dann geht es in den Tag. Das kann sehr hilfreich sein, aber es ist nicht die Garantie, dass der ganze Tag gelingt. Wenn das nämlich alles ist, selbst wenn du eine ganze Stunde auf diese Art und Weise deine stille Zeit machst, hast du keinerlei Garantie, dass der ganze Tag gelaufen ist, dass das alles wunderbar klappt. Die stille Zeit, ich sage es jetzt mal positiv, muss als Türöffner dienen. Das heißt, in der stillen Zeit, und wenn das nur 5 Minuten sind, ja, muss ich dahin kommen, dass ich mich öffne für das Wirken des Herrn für den ganzen Tag. Und wenn der Glaube ungeheuchelt ist, zeigt er sich darin, dass ich vom Aufstehen an bis zum Niederlegen immer wieder diesen Kontakt mit meinem Herrn suche, zu ihm rede oder ihn zu mir reden lasse. Deswegen ist natürlich wichtig, dass wir auch viel auswendig gelernt haben. Wenn ich unterwegs bin, ich erinnere mich an viele Bibelverse, die ich früher mal gelernt habe oder so im Lauf der Zeit mir angeeignet und lass so den Herrn zu mir reden. Oder ich bete zu ihm, natürlich nicht mit geschlossenen Augen am Steuer, dann würde ich hier nicht mehr stehen, aber die Verbindung suche ich den ganzen Tag über und ich habe manchmal morgens überhaupt keine stille Zeit oder wirklich nur ein paar Minuten. Ich will das aber nicht empfehlen, wie ich das jetzt sage von mir. Ich sage das nur als Beispiel. Das kann so gehen. Aber wenn man morgens diese stille Zeit nicht hat, dann muss man aber dafür sorgen, dass man schnellstens da reinkommt, diesen Kontakt zu dem Herrn findet. Und ich sage noch einmal, wenn es einem gelingt, etwas Zeit dafür zu reservieren, das ist ja manchmal für die jungen Mütter nicht ganz so einfach, die so gestresst sind mit ihren Kindern. Ich weiß, für meine Frau war das auch oft ein Problem. Aber wenn das irgend möglich ist, ist es eine große Hilfe. Aber du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn das mal nicht gewesen ist. Wohl aber, wenn du am Ende eines Tages dir sagen musst, Ich habe heute überhaupt nicht mit dem Herrn gesprochen. Ich habe seine Gegenwart überhaupt gar nicht irgendwie verspürt, realisiert. Dann sollte man allerdings ein schlechtes Gewissen haben. Denn der Herr wartet darauf, dass wir uns ihm zuwenden. Und ich sage noch einmal, wenn der Glaube ungeheuchelt ist, äußert er sich darin, dass diese echte, lebendige Verbindung zu Jesus Christus da ist und auch gesucht wird, gepflegt wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man die Hände falten, wie eben Gläubige die Hände falten, man kann die Augen schließen, irgendein Gebet daher sagen und hat doch kein Leben aus Gott. Wenn es um die Wiedergeburt geht, ihr Lieben, ich bin immer noch bei dem ungeheuchelten Glauben, da sagt Johannes im Evangelium 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Er sagt, nicht so viele an die Schrift glaubten, die wurden Kinder Gottes, obwohl das auch nicht verkehrt ist, ja. Aber das alles Entscheidende ist an Jesus glauben, allerdings an den Jesus, wie er in der Schrift uns mitgeteilt wird. Also das kann man gar nicht trennen voneinander. Bei den Evangelikalen, wir sind ja im Malachi-Kreis in diesem Kampf im Hinblick für die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Da haben die vor einigen Jahren, das ist ungefähr 10 Jahre her, einen Slogan rausgebracht und das waren ganz bekannte Leute. Die sagten, wir glauben nicht an die Bibel, wir glauben an Jesus. Und dann haben wir den lieben Leuten gesagt, und ich will die Namen jetzt nicht nennen, weil das wirklich sehr bekannte Namen sind und ich ganz erschüttert bin, dass sie zu einer solchen Haltung gekommen sind. Wir haben denen gesagt, was soll das denn heißen, dieser Unsinn? Wir glauben an Jesus, aber nicht unbedingt an die Heilige Schrift, dass die ganze Bibel irrtumslos ist. Welchen Jesus habt ihr denn dann? Wenn man Jesus Christus von der Bibel trennt, dann hat man nicht mehr den Sohn Gottes. Dann hat man vielleicht einen Spanier, viele Spanier heißen Jesus, oder wen auch immer. Aber es ist nicht der Sohn Gottes. Denn den kennen wir nur durch die Schrift. Und deswegen ist es allergrößte Wichtigkeit, und darüber wird mein letzter Vortrag dann gehen, so Gott will, morgen Nachmittag, wenn ihr noch so viel Zeit habt, ja, über 2. Timotheus 3, Vers 16, wozu Gottes Wort dient, wie wichtig das ist, dass wir der Bibel wirklich vertrauen können. Und das Entscheidende, der Inhalt, der Hauptinhalt der Heiligen Schrift, das sage ich euch ja nichts Neues, ist Jesus Christus. Aber ich sage noch einmal, der ungeheuchelte Glaube nimmt ihn so, wie die Bibel ihn uns vorstellt und fragt nicht, wie der Teufel im Garten Eden hat Gott wirklich gesagt. Das ist die Hauptfrage der Theologen. Seit 150 Jahren die liberale Theologie fragt ständig, stimmt das eigentlich, was in der Bibel steht? Und sie kommen immer zu dem Ergebnis, nein, das kann nicht stimmen. Wenn es in der Bibel steht, stimmt es auf keinen Fall. Wir müssen da was anderes reindenken und so weiter. Das ist eine fürchterliche Entwicklung. Ich habe das selber studiert, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mit den Theologieprofessoren ständig im Streit gelegen, dieserhalb. Als die mir meine Examensarbeit nicht durchgehen lassen wollten, da haben die gesagt, sie fegen ja die ganze liberale Theologie vom Tisch. Habe ich so bei mir gedacht, was Besseres konnten die mir gar nicht sagen. Genau das. Aber das ist schlimm. Ihr Lieben, der ungeheuchelte Glaube ist der Glaube, der sich stützt auf die Aussagen der Heiligen Schrift, die alle Aussagen der Heiligen Schrift für sich in Anspruch nimmt und natürlich schwerpunktmäßig das, was sie über Jesus Christus sagt. Denn er ist der Gegenstand unseres Glaubens, der Hauptinhalt. Es geht um ihn und um ihn aufzunehmen. Und das wusste Paulus von Timotheus. War er denn selber dabei? Soweit wir wissen, nicht. Timotheus hat ihn viel begleitet, er hat ihn eben kennengelernt. Aber Timotheus ist aufgewachsen, das habt ihr ja wahrscheinlich schon mal behandelt, also kleine Wiederholung, in einer gläubigen Familie. Mit dem Vater war nicht so viel los, würden wir heute sagen, ja, Grieche, vermutlich nicht an Jesus Christus gläubig, aber die Mutter schon und auch die Großmutter. Wobei Paulus hier natürlich nicht propagieren will, was man daraus entnehmen könnte, wenn man nicht guten Willens ist, dass er das ungleiche Joch propagiert, ungläubiger Vater, gläubige Mutter. Sondern wir können davon ausgehen, dass die Mutter erst in der Ehe zum Glauben gekommen ist. Denn die Bibel sagt ganz klar, ein Gläubiger mit einem Ungläubigen geht keine Ehe ein. Kein Joch, 2. Korinther 6, wird das erklärt. Ich denke, das dürfte kein Problem sein, zumindest von der Lehre her. In der Praxis oft anders. Also, aber die Großmutter und die Mutter. Ich kann euch sagen, in meinem eigenen Leben hat meine Großmutter eine sehr große Rolle gespielt. Und wenn wir jetzt eine Kinderstunde hätten, da würde ich was von den frommen Hühnern im Oberbergischen Kreis erzählen. Und was die uns alles so verklickert hat, die tollsten Sachen. Eins kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, hier sind ja ein paar Israel-Fans, ja, die gerne nach Israel reisen. Hat meine Oma gesagt, das fing ja damals so an, mit den Israel-Reisenden, sagt die, Junge, das ist ja schön und gut, die wäre wohl auch gerne in Israel gewesen, sagt sie, aber das ist mir zu teuer, ich komme da eines Tages gratis hin. Wenn der Jesus wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit, werde ich mit ihm auf dem Ölberg stehen. Prima, ist gelebter Glaube. Das stimmt. Wobei ich keinem jetzt die Israelreise miese machen möchte. Ich selber bin auch mal da gewesen, hat mir persönlich auch sehr viel gebracht. Ja. Aber ich will nur sagen, praktischer Glaube, aus der Schrift heraus gewonnen. Jetzt ist aber das Problem von gläubigen Kindern. Ich sehe einige hier, ich glaube, eine davon habe ich eben allerdings verwechselt mit ihrer Schwester gerade, ist mir hinterher eingefallen. Einige, die gläubige Eltern haben. Was war unser Problem? Ich bin in einer gläubigen Familie groß geworden. Großeltern, Urgroßeltern und so weiter. Alle gläubig, im Sinne Christusgläubig. Ich bin da reingewachsen. Ich war immer gläubig. Ich war nie ungläubig. Aber bekehren musste ich mich trotzdem. Allerdings habe ich mich nicht zum Heiland bekehrt, an den habe ich immer geglaubt. Bekehrt habe ich mich zum Herrn. Und die Wiedergeburt erfolgt erst, wenn ich Jesus Christus als Herrn annehme. Nicht nur als Heiland. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Lest mal die Bibelstellen, wo davon die Rede ist. Wo der Jesus zum Beispiel sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, sondern wer den Willen meines Vaters tut, wird ins Reich der Himmel eingehen. Ende der berühmten Predigt, Bergpredigt. Wer Jesus Christus als Herrn bekennt, mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Und das heißt, auch im Leben, dass er die Herrschaft hat. Das ist eben der ungeheuchelte Glaube. Der tut nicht so, als ob, sondern der tut auch das, was die Schrift sagt. Wovon wir wissen, was dem Herrn gefällt. Wir fragen nach ihm. So ein kleines Beispiel ist, dass ihr heute Nachmittag hier seid. Ihr wisst, wir wissen von der Schrift her, dass da, wo Gottes Wort verkündigt wird, der Herr Jesus auch in besonderer Weise zugegen ist. Wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, bin ich in ihrer Mitte. Deswegen macht mir persönlich das auch nicht so viel aus, wenn noch so viele Plätze frei sind. Natürlich freut man sich, wenn das alles voll ist. Aber jeder Einzelne ist in Gottes Augen sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Und für jeden Einzelnen wollen wir Gott danken. Und wer jetzt aus diesem Grund hierher gekommen ist, weil er dem Herrn Freude bereiten möchte, vielleicht etwas lernen, was ihm den Herrn näher bringt, oder auch den Geschwistern, ihr kennt ja das Thema, ja, wo es darum geht, von Gott gebraucht zu werden. Das ist ein Zeichen, das geht sehr stark in die Richtung, dass der Glaube ungeheuchelt ist. Das ist zwar noch nicht hundertprozentig das Zeichen, dass man den echten Glauben hat, aber es geht schon mal in die gute Richtung. Wir werden ja noch mehr hören über echten Glauben in diesen Tagen. Und Paulus, der wahrscheinlich nicht bei der Bekehrung von Timotheus dabei war, der hat das erkannt an seinem Tun, dass der Glaube ungeheuchelt ist, weil Timotheus nämlich das Risiko einging mit Paulus, der wurde ja viel verfolgt, der war ja in dieser Zeit schon im Gefängnis, dass er den Kontakt mit ihm aufrechterhielt. Das konnte für ihn gefährlich werden, Und der Glaube, der ungeheuchelt ist, ist ein Glaube, der etwas wagt, der ein Risiko eingeht für den Herrn. Wisst ihr, ich erinnere mich noch, das war in einer Versammlung so wie hier, war allerdings voller von Afrikanern. Ich bin in der Predigt, dann geht mir gegenüber direkt, war die große Tür, Eingangstür zum Versammlungsraum, Tür geht auf, der Sheriff kommt rein, Chef der Sicherheitspolizei, mit noch ein paar Personal, die ihm da assistieren, und kommt vor und verhaftet mich, während der Predigt. Ich habe noch gefragt, ob ich nicht zu Ende predigen könnte, ne, hatte keine Zeit, wurde ich abgeführt. Und dann habe ich mir die Gesichter meiner lieben schwarzen Geschwister und Freunde angesehen. Die meisten wurden grau. Habt ihr schon mal gesehen, ein Schwarzer, der grau wird? Sieht interessant aus. Vor Angst. Und da wusste ich, das ist die Nagelprobe. Wer ist echt? Die Echten gingen nämlich dann mit mir raus und waren bereit, auch mit mir ins Gefängnis zu gehen, wenn Gott das so geführt hätte. Die wagten etwas. Die anderen dachten, oh, hoffentlich übersieht er uns ja. Ungeheuchelter Glaube. Was ist mir Christus wert? Was bin ich bereit für ihn in die Waagschale zu werfen? Geht er mir über alles? Und dieser ungeheuchelte Glaube, Paulus sagt, den habe ich in der Großmutter gesehen, in der Mutter, jetzt auch in dir. Was will er denn damit sagen? Der hat diese Vorbilder gehabt. In der Mutter hat er das gesehen. Es wird ja nicht erklärt, worin, ja? Und in der Großmutter auch. Die waren echt. Und das hat ihm Mut gemacht, es auch mit Christus zu wagen. Und jetzt sind wir Alten gefragt. Timotheus war ja noch relativ jung, ja? Aber wir Alten. Was sehen unsere Kinder und Enkel an uns? Und wenn wir keine Enkel haben und Kinder, Singles sind, dann können wir auch als ältere Leute immer noch ein großartiges Vorbild sein für die Jugend. Na, die Margit Birkenfeld, die jetzt vor kurzem heimgegangen ist, diese vielen Lieder gedichtet hat, die war auch als Christin ganz hervorragendes Vorbild. War ja Single. Hat vielen geholfen. Und das kann man auch, wenn man nicht so tolle Gaben hat, ja. Auch Vorbild sein. Anderen Mut machen, es mit dem Herrn zu wagen. Darum geht es, ihr Alten. Das ist unsere heilige Verantwortung. Und wenn wir jetzt vielleicht morgen einige treffen, die heute nicht hier waren, nicht, dass wir die ausschimpfen und sagen, wo wart ihr, wir haben euch vermisst und so weiter, macht einen ganz schlechten Eindruck von der Arche hier. Kann so Gedanken kommen, ja, mir auch schnell. Ich bin ja auch Ältester einer Gemeinde. Ich freue mich auch nicht, wenn so wenige kommen im Verhältnis, ja. Aber dass wir zunächst einmal uns selber fragen, sind wir nicht vielleicht auch etwas schuld? Ich sage nicht, dass das so sein muss, aber ich sage, dass man sich so fragen soll. Ich persönlich frage mich auf jeden Fall, wenn Versammlungen bei uns in der Gemeinde wenig besucht sind, das haben wir eben bei uns auch, da frage ich mich schon, was hast du irgendwie verkehrt gemacht? Also immer zunächst mal in sich gehen. Ja, also der ungeheuchelte Glaube. Ich denke, das haben wir verstanden, das ist der erste Punkt, da kommt noch eine ganze Menge mehr. Und das geht jetzt in die Richtung, die ich gerade schon angedeutet habe. Vers 8 zum Beispiel. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. So, in Kapitel 2, Vers 3 und 4, Vers 5 steht etwas Ähnliches. Vers 2, Vers 3, nehmt teil an den Trübsalen als ein guter Streiter Christi Jesu. Und Kapitel 4, Vers 5, du aber sei nüchtern, leide Trübsal. Timotheus wird aufgefordert zu leiden, aber in der Kraft Gottes. Wir finden eigentlich meines Wissens nirgendwo in der Heiligen Schrift eine Aufforderung, dass wir das Leiden suchen sollen. Aber wenn es an uns herangetragen wird, Dann finden wir auch im Alten Testament schon Hinweise und im Neuen sehr gehäuft, dass wir dem nicht ausweichen, dass wir es als ein Zuchtmittel Gottes ansehen, der uns mehr und mehr in das Bild Christi formen will, auch durch Leiden, durch Verfolgung und als ein Vorrecht. Petrus schreibt in 1. Petrus 4, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Er sagt nicht, wenn ihr im Namen Christi die Märtyrerkrone bekommt. Das sind sowieso nur ganz wenige im Verhältnis zur großen Masse. Aber allein schon geschmäht werdet, im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Glückselig heißt vollkommen glücklich. Wer glückselig ist, kann nicht noch glücklicher werden, als wie er ist. Und das Leiden um Christi willen gehört dazu. Merken wir, wie der ungeheuchelte Glaube jetzt erklärt wird, nein, und auch geprüft wird. Wenn einer nur so tut, als ob, der fällt sofort ab. Das können wir Matthäus 13 nachlesen. Bei denen, die auf das Steinichte gesät sind. Der Same geht ganz schnell auf, sind sofort begeistert, Jesus Christus, Superstar und so weiter. Aber, sagt der Herr, wenn Verfolgungen kommen, dann steht da im Griechischen ein Wort, das haben wir ins Deutsche so übernommen, Skandal, Skandalon. Wir haben das in unserer Elberfelder übersetzt mit Ärgernis. Dann ist ihnen der Glaube oder Jesus Christus ein Ärgernis. Wollen sie nichts mehr damit zu tun haben. Ihr Lieben, ich habe das erlebt mit einer großen Gruppe aus dem etwas schwärmerischen Lager. Ich will die jetzt auch nicht so genau nennen, weil ich nicht irgendwelche Leute schlecht machen wollte. Aber diese ganze Gruppe in Südkamerun schloss sich uns an. Ich war als junger Missionar da und dann bin ich durch die Gemeinden, habe das etwas geordnet, so weit wie ich das konnte. Würde ich heute auch nicht mehr so machen wie damals. Auf jeden Fall haben die mir so einiges erzählt, so von der Zungengabe zum Beispiel, wie sich das äußerte. Und dann, wenn die Probleme hatten, was dann passierte und wie viele vom Glauben abfielen und all diese Dinge, wo ich merkte, der Glaube bei diesen Leuten hängt nur davon ab, ob es ihnen gut geht. Dass sie alles bekommen, um was sie bitten und so weiter. Aber der echte Glaube, der ungeheuchelte Glaube, der hat Standfestigkeit, Widerstandskraft. Der fällt nicht sofort um, wenn irgendwo Probleme kommen. Seht, das ist der von Gott gebrauchte Mitarbeiter. Ungeheuchelter Glaube und Bereitschaft zum Leiden. Ich sage noch einmal, der betet nicht darum, dass er möglichst viel leiden darf für Christus. Das wird der Herr schon selber einteilen, wie weit wir es verkraften können. Ja. 1. Korinther 10 sagt, er wird nicht über unser Vermögen uns versuchen. Sondern mit der Versuchung, heißt es da, man kann auch sagen mit der Prüfung, einen Ausgang schaffen, dass wir sie ertragen können. Das ist die Sache des Herrn. Aber unser Teil ist die Bereitschaft dazu. Und wir sollten uns auch mal fragen, wann haben wir das denn überhaupt schon erlebt? Für Christus geschmäht zu werden, benachteiligt und so weiter. Oder kennen wir gar nichts davon? Wir werden im 2. Timotheus noch daran kommen. Das ist für morgen geplant. Mit dem Du aber, da ist davon die Rede, dass alle, die gottselig leben wollen, verfolgt werden. Zwar nicht immer, aber sie erleben Verfolgung. Wenn wir da noch nie etwas von erlebt haben, sollten wir uns ernsthaft fragen, wie es mit unserem Glauben ist. Also Leidensbereitschaft. Dann in Vers 13 und 14 kommt jetzt das nächste, die Ergänzung. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das sind auch wieder tolle Empfehlungen. Mir tut das immer so leid, dass ich immer so unter Zeitdruck bin. Ich würde so gern über diese beiden Verse eine Stunde halten. Da steckt so viel drin. Ich will das nur kurz andeuten. Erst einmal etwas festhalten. Ich kann nur etwas festhalten, was ich habe. Ja, was haben wir denn? Timotheus hatte das Bild gesunder Worte. Das ist ja interessant, dass dieser Ausdruck ja, das kann man ja heute ganz schön erklären mit dem Fernsehen. Ne? Da haben wir auch ein Bild vor uns, ne? Und da sehen wir auch etwas drin. Die Frage ist nur, ob es gesunde Worte sind, die wir da sehen, gesunde Botschaft, lass ich mal dahingestellt. Aber offensichtlich will Paulus deutlich machen, wenn du, was du festhältst, muss wie ein Bild in deinem Inneren entstehen. Ein Bild, das man ansieht, anschaut, womit man beschäftigt ist. Wenn ich jetzt bei Charismatikern wäre, die würden sofort denken, ach, der spricht von Visionen, ja. Oder mir fällt so ein Bild ein, dann wird da so ein Bild beschrieben. Das ist aber genau das nicht, was ich meine. Es geht um das Bild gesunder Worte. Das Bild hier, was wir hier festhalten, sind Worte. Ist eine Lehre. Ist der Glaubensinhalt. Nicht nur an Jesus Christus glauben, sondern was auch zum Glaubensgut gehört. Das müssen wir wissen. Und das wird ja in Worte gekleidet. Und wenn wir diese Worte ständig vor uns haben, dieses Bild, ja, das ist das, was ich versuchte eben zu beschreiben, diesen Kontakt mit meinem Herrn, nicht nur in der stillen Zeit, ganz in der Früh, auch wenn das eben hilfreich sein kann, sondern den ganzen Tag. Immer dieses Bewusstsein, er ist da. Diese gesunden Worte, dass die mir einfallen, dass ich mich damit beschäftige. Und die gesunden Worte sind jetzt nicht irgendwelche Eingebungen, die ich im Schlaf bekommen habe oder in Träumen oder Visionen, sondern sind Worte der Bibel. Beispiel: Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Das habe ich meiner Frau gesagt, als wir vor 47 Jahren aus der Gemeinschaft der Heiligen, so haben die das formuliert, ausgeschlossen wurden. Da waren wir draußen, die ganze Verwandtschaft war weg, alle Freunde, wir hatten niemanden mehr. Meine Frau und ich, wir saßen allein in unserem Wohnzimmer mit unseren drei kleinen Kindern, die wir damals hatten, wir haben dann später noch weitere bekommen. Was machen wir jetzt? Da habe ich ihr gesagt: Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Das wollen wir festhalten. Und dafür müssen wir sorgen, dass Gott für uns ist. Da können die mit frommen Worten uns verfluchen oder was auch immer. Das wird uns gar nicht schaden, wenn Gott für uns ist. Das ist der entscheidende Punkt. Und das, ihr Lieben, ist ein Bild gesunder Worte. Das wollen wir festhalten. Ein paar Verse vorher, das steht ja in Römer 8, ein paar Verse vorher, 28 steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten bedienen. Kennen wir ja. Das ist auch so ein Bild gesunder Worte. Ne? Viele haben das als Spruch. Das kann man ja als Spruch ins Wohnzimmer hängen oder in die Küche vielleicht noch besser, dass man sich ständig daran erinnert. Und wenn dann Leid kommt, Krankheit, Missverständnisse, Einsamkeit, man kann auch manchmal, selbst in einer Gemeinde, einsam sein, weil einen keiner versteht. Ne? Ich sehe auch einige Personen hier, die das auch erlebt haben. Ich persönlich kann das sehr gut erleben. Ich habe das nämlich etliche Male sehr drastisch erlebt. Ich habe hier ein Beispiel davon gerade genannt. Das Wissen darum, Gott macht keine Fehler. Auch diese Handlung, die ganze Verwandtschaft in größte Nöte, die haben mehr darunter gelitten als wir selber, stürzte, ja, diente zu unserem Besten. Ich kann Gott von ganzem Herzen dafür danken. Bin vor vielen bewahrt worden, dadurch, dass wir da herausgelöst wurden. Aber das Bild gesunder Worte. Welches Bibelwort hilft mir jetzt, wenn ich natürlich überhaupt nicht in der Bibel Bescheid weiß? Wenn ich mich gar nicht damit beschäftige, was will ich da festhalten? Ihr habt doch hier irgendwo auch einen Spruch. Ja, ist ja wunderbar. Den seht ihr jedes Mal, wenn ihr hier seid. Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das wird vielleicht in absehbarer Zeit uns verboten sein, dass wir so etwas laut sagen. Nun habt ihr ja darunter nicht mehr, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, ja. Also das Erste wird uns vielleicht noch erlaubt. Das Zweite, der Absolutheitsanspruch des Christentums nennt man das. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist das Problem mit den Moslems und mit anderen Religionen. Die Ausschließlichkeit, nur Jesus rettet, sonst niemand. Aber wenn wir wissen, das steht in der Bibel und wir haben das ständig vor uns, er ist der einzige Weg, dann wird uns das helfen, wenn wir zum Beispiel als Mitarbeiter Gottes, als Mitarbeiter in der Gemeinde Menschen den Weg zu Jesus weisen wollen. Dass wir ihnen deutlich machen, es gibt keine andere Möglichkeit, um in den Himmel zu kommen, um es ganz einfach zu sagen. Das Bild gesunder Worte. Festhalten. Nicht loslassen. Auf kein Wort der Bibel verzichten. Das gehört zu einem guten Mitarbeiter, denn unsere Mitarbeit geschieht in erster Linie durch die Anwendung von Gottes Wort. Deswegen dürfen wir auch nicht schweigen, wenn Leute daherkommen, die können noch so bekannt und noch so berühmt sein und so weiter, die sagen, das kann man doch nicht wörtlich nehmen, das muss man allegorisch sehen, mit dem tausendjährigen Reich zum Beispiel. Was glaubt ihr, wie viele Christen leugnen, dass es noch ein tausendjähriges Reich gibt in der Zukunft? Und gerade im Römerbrief wird deutlich gesagt, dass Gott seine Verheißungen hält, dass darauf Verlass ist. Gerade im Römerbrief, wo die Rechtfertigung aus Glauben unser Bruder Luther so groß wurde, derselbe Luther leugnet das tausendjährige Reich als zukünftiges Reich. Für ihn ist das die Kirche. Die Juden haben keine Zukunft mehr. Das ist schlimm, so etwas. Wo man die Bibel nicht mehr wörtlich nimmt. Wir haben beschlossen, in unserem Kreis, im Malachi-Kreis, wird niemand aufgenommen, der das tausendjährige Reich leuchtet. Als zukünftiges Reich mit Jerusalem als Mittelpunkt für die ganze Welt. Was so klar bezeugt ist. Ich frage mich, was für ein Gottesbild hat jemand, wo Gott das hundertfach, im Neuen Testament natürlich nicht so häufig wie im Alten, aber das Alte spricht ständig davon. Und die orthodoxen Juden glauben das auch. Die warten darauf, dass der Messias noch kommt. Die nehmen die Bibel wirklich wörtlich. Nur haben sie nicht begriffen, dass der Messias schon gekommen ist, sind blind. Aber sie wissen genau, wo sie hingehören. Und sie haben sich damals geweigert, nach Madagaskar ausgesiedelt zu werden. Davon war ja auch die Rede unter den Nazis. Die Juden nach Madagaskar, ja, sie sagten, für uns kommt nur Israel in Frage. Palästina oder Kanaan, wie man es auch nennen will. Das Bild gesunder Worte festhalten und dann heißt es, bewahre das schöne, anvertraute Gut. So, und hier wird dann auch aufgezeigt, wie man das kann, nämlich durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Aha. Also ist ganz klar, nur Kinder Gottes können das. Denn der Heilige Geist wohnt nur in Kindern Gottes. Sagt mal, geht das nicht euch auch so ähnlich wie mir? Ich bin immer begeistert, wenn wir jetzt diese Stellen mit dem ungeheuchelten Glauben, mit der Leidensbereitschaft und jetzt mit dem Wort Gottes jetzt nur uns darauf konzentrieren würden, dann würden wir merken, wie eine Stelle auf der anderen aufbaut und wie das sich wunderbar ergänzt und immer wieder ein neuer Gedanke hinzugefügt wird. Also ist der Strauß wird immer größer. Nichts widerspricht dem Vorhergehenden, aber ergänzt es auf wunderbare Weise. Ne, bei dem Halte fest, die gesunden Worte, da heißt es, sagt Paulus, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, den Christus Jesus sind. Also, Paulus macht deutlich, was du weißt, weißt du durch mich als Kanal Gottes. Aber, dass du das überhaupt aufnehmen konntest, ist ein Ergebnis des Glaubens, der ja letzten Endes auch uns auch von Gott geschenkt wird, wenn wir ihn darum bitten, und auch dieses Vertrauens, dass Gott Liebe ist. Glauben und Liebe. Das sind ja, ist ja der Punkt, der im Garten Eden tatsächlich von Adam und Eva total missachtet wurde. Sie haben dem Gotteswort nicht genau geglaubt, sie haben das nämlich verändert. Da können wir mal drauf achten. Was Eva sagt, was Gott gesagt haben soll, das hat sie nämlich schon verändert. Sie hat das nicht mehr genau zitiert. Ja. Das war also schon ein mangelnder Glaube. Ne? Sie hat dem Wort Gottes nicht mehr vertraut in seiner Ganzheit. Und die Liebe natürlich auch. Sie hat gedacht, Gott liebt uns nicht, er hält uns etwas vor. Ne? Wir könnten noch viel mehr werden, aber Gott will das nicht. Glauben und Liebe, das sind aber genau die Dinge, die Paulus erwähnt. So bist du an das Bild gesunder Worte gekommen. Die habe ich dir vermittelt. Im Glauben, das heißt im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, ganz genau, wie die Bibel es sagt, und in Liebe, um deutlich zu machen, das, was Gott uns anordnet, was er uns verordnet, auch die Gebote Gottes, sind ein Ausdruck seiner Liebe. Und nicht, weil er ein drakonischer Tyrann wäre, sondern ein liebender Gott, der uns aufzeigt, wie wir ihm gefallen können. Und dies bewahren, das, was in dieses Bild gesunder Worte, wird jetzt als schönes Gut betrachtet. Das heißt, dieses Bild gesunder Worte erfüllt uns so, dass es sozusagen zu unserem eigenen Besitz wird. Ein schönes Gut, was anvertraut ist. Was heißt das? Dieses Gut, das Bild gesunder Worte, alles was dazu gehört, ist uns anvertraut, damit wir damit wuchern, damit arbeiten, dass dadurch Frucht hervorkommt. Ein Gut ist nicht da zum Selbstzweck, sondern soll etwas hervorbringen, ein Weingut zum Beispiel und Ähnliches. Aber nur möglich, wenn du den Heiligen Geist wirken lässt. Und Gott sei Dank wohnt er in dir, der Heilige Geist. Du hast ihn nicht nur geschmeckt, wie von Hebräern gesagt wird, Hebräer 6, sondern er wohnt in dir. Schmecken tun das viele, dadurch sind sie noch nicht wiedergeboren. Aber wenn der Heilige Geist in einem wohnt, dann ist das das Zeichen, dass er wiedergeboren ist. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, dass der Heilige Geist in euch wohnt, fragt Paulus die Korinther. Die Wohnung des Heiligen Geistes. Und das wird in Verbindung mit der Wohnung des Herrn. Wenn wir Christus aufnehmen, nehmen wir sozusagen auch den Heiligen Geist auf. Christus nehmen wir auf durch die Wirkung des Heiligen Geistes, der in uns hineinkommt als Folge der Wiedergeburt und die Wiedergeburt als Folge unserer Buße, unserer Umkehr zu Gott. Dass wir das Urteil Gottes über uns anerkennen, dass wir ohne ihn verloren sind, dass wir uns selber auch nicht retten können, aber Gott sei Dank die Rettung annehmen dürfen, die uns angeboten wird und dann der Heilige Geist in uns hineinkommt und jetzt das in uns bewirkt, was dem Herrn gefällt und was wir aus eigener Kraft nicht tun können. Und wer darüber mehr wissen möchte, der lese Römer 6 bis 8, die drei Kapitel. Da wird das wunderbar erklärt. In Römer 6 geht es darum, wie wir die Sünde im Tode halten, indem wir uns Gott hingeben, ihm ausliefern, ja, unseren Körper ihm ausliefern. In Römer 7 geht es darum, dass wir das aber nicht aus eigener Kraft tun. Das ist der große Fehler, dem Paulus eine Zeit lang erlegen ist. Römer 7, sondern Römer 8, in der Kraft des Geistes. Das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So beginnt Römer 8. Und dann ist in Römer 8 von der Führung, der Leitung mit dem Heiligen Geist die Rede. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, der hilft uns, das zu bewahren, damit das ständiger Besitz ist und uns ständig auch dann antreibt, für den Herrn tätig zu sein. So, ihr Lieben, ich bin dabei so lang verblieben. Die Stunde ist schon fast vorbei. Die anderen Dinge kommen aber jetzt noch ganz kurz, damit wir einen kleinen Überblick haben, weil diese ersten drei Punkte sind die alles Entscheidenden. Und ihr werdet merken, was jetzt noch kommt in Kapitel 2, das sind Ergänzungen und Variationen, wenn man so will. Da kommt in Vers 1 zum Beispiel der Befehl, sei stark in der Gnade. Seht, das ist in Verbindung mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Stark in der Gnade heißt, ich erwarte alles vom Herrn, dass er mich bewegt, weil ich es aus eigener Kraft nicht kann. Ich rechne mit seiner Gnade und darin darf ich stark werden. Dann wird in Vers 2 gesagt, dass es jetzt darum geht, so wie Paulus dem Timotheus etwas mitgegeben hat, so soll Timotheus jetzt Männer suchen. Hier geht es um die Weitergabe der Lehre jetzt an fähige Männer. Also das ist sicher auch nicht verboten, wenn Frauen das auch für sich so übertragen. Aber ich bleibe jetzt mal im Text, wie er hier ist. Da geht es darum, dass die biblische Lehre von einem Lehrer, von einem Bibellehrer, an jemand weitergegeben wird, wo er erkennt, der ist fähig und willig. Beides muss da sein. Es gibt viele fähige Leute, die sind aber nicht willig. Ja, das merken wir schon, wenn es um die Ältesten geht. Ja, da werden auch manche vielleicht fähig, aber nicht willig. Und andererseits gibt es welche, die sind willig, aber nicht fähig. Aber da Leute zu finden, die beides sind, ja, willig und fähig. So auch für die Lehre. Und Paulus sagt, diese Person oder die Personen, an die du das jetzt weitergibst, die müssen aber nicht nur fähig sein, das aufzunehmen und für sich selber zu verarbeiten, die müssen auch fähig sein, ihrerseits wieder andere zu finden. Na, es geht hier über mehrere Generationen, die das genau das Gleiche machen. Die Weitergabe der Lehre an fähige Leute, damit möglichst kein Irrtum hineinkommt. Also ein ganz wichtiger Punkt. Für uns jetzt auf unsere Lage übertragen. Der Mitarbeiter Gottes, der von ihm gebraucht wird, der lernt nicht nur für sich selber, sondern er lernt auch für andere. Aber bevor ich an andere etwas weitergebe, muss ich erst einmal selber belehrt werden. Nicht anfangen, andere zu belehren, wenn man selber die Lehre noch nicht begriffen hat. Also erst einmal wird man selber ausgebildet, entweder in der Zweierschaft mit einem, der etwas weiter ist, das ist eigentlich so das Normale, und beide natürlich durch den Heiligen Geist mittels Gottes Wort. Ganz emsiges Bibelstudium. Und da gibt es auch manche Hilfen, die kann ich dann später mal nennen, weil die Zeit jetzt so eilt. Also Weitergabe der biblischen Lehre an treue Leute. Und mittendrin in Vers 8 kommt plötzlich, da denkt man, hat der Paulus die Linie da vergessen, weiß er nicht mehr, wo er dran ist, da kommt plötzlich so ein Einschub. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Ich erkläre mir das folgendermaßen. Ihr habt ja den ersten Timotheus-Brief schon betrachtet, ne? Oder vor längerer Zeit schon. Nur da werdet ihr ja euch daran erinnern, dass im ersten Timotheus-Brief kommt ja in Kapitel 3 die Sache mit den Ältesten und Dienern. Also Aufseher werden es da genannt und die Diener. Und nach den Dienern, bevor das weitergeht, mit der Beschreibung der Ortsgemeinde, mit den Witwen und so weiter, kommt plötzlich anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Da denkt man, das passt überhaupt gar nicht da rein. Und so ähnlich ist das hier im zweiten Brief, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Ich erkläre mir das folgendermaßen. Wenn wir tätig sind für die Gemeinde, ob Brüder oder Schwestern, spielt jetzt mal keine Rolle, dann könnten wir so von unserem Dienst eingenommen sein und so beschäftigt und vielleicht auch begeistert, ja, was wir hier und dort tun können, wo wir helfen können, dass wir den Auftraggeber vergessen. Für wen wir das überhaupt tun? Es geht ja nicht darum, dass wir uns selber verwirklichen. Ich meine, das sage ich besonders den Brüdern, die am Wort dienen. Das ist immer eine ganz große Gefahr für uns. Ne? Es geht ja darum, dass Jesus groß wird. Dass wir wieder neu begreifen, welche Möglichkeiten er uns gibt, in ihm verborgen sind, wie er zu seinem Recht kommt, auch hier in der Gemeinde, das ist ja das Entscheidende. Ist es noch seine Gemeinde? Und so bei all dem, was Paulus jetzt dem Timotheus mitzuteilen hat, und da kommt noch eine ganze Menge hinterher, vergiss nicht, Timotheus, wem du dienst, wer der Herr in der Gemeinde ist. Und ihm bist du verantwortlich in erster Linie. Natürlich tragen wir auch Verantwortung für die Geschwister, aber in erster Linie unserem Herrn. Das wollen wir nicht vergessen. Und dann, ja, Leute sind nicht alle so begeistert, wenn wir uns einsetzen. Da wird wahrscheinlich jeder von euch schon mal erfahren haben, wenn man mal jemanden vielleicht ermahnen musste. Kommt ja auch schon mal vor. Klopft er uns dann auf die Schulter und sagt, du, das ist wirklich wunderbar, ich bin dir so dankbar, dass du mir endlich das sagst, dann kann ich auch davon frei werden. Ja, das gibt es auch, aber äußerst selten. Meistens sind die Leute beleidigt. Und wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, sagen wir, dann schweigen wir in Zukunft, wenn das sowieso keiner annimmt. Ja, Streit. Gibt auch Leute, die Streit suchen. Wie soll ich damit umgehen? Mit den Streitsüchtigen. Und Paulus sagt dem Timotheus, also die Dinge muss man schon klären, aber wenn einer streitsüchtig ist, also nicht nur einmal so einen Streit anfängt, sondern der ist bekannt dafür, dass er gerne streitet, den lass lieber links liegen. Wenn es zu schlimm wird, kann Gott andere Möglichkeiten geben, sich davon zu trennen. Davon werden wir noch hören. Aber verwickle dich nicht in solche Dinge. Dann wirst du unbrauchbar für deinen eigentlichen Dienst, wenn du ständig am Streiten bist oder Leute zurechtweisen musst. Also die Streitsucht ist in den offensichtlich damals auch schon. Und dann spricht er auch von Schwätzern. Damit meint übrigens die Bibel nicht jemand, der gerne redet. Also wir meinen so, wenn einer schwätzt, also wenn wir nicht gerade in Schwaben sind, die reden, für die ist ja Schwätzen das normale Reden. Aber bei uns so sagt man, wenn einer schwätzt, der redet viel. Das ist aber nicht damit gemeint in der Bibel. In der Bibel ist der Schwätzer der, der nicht das tut, was er sagt. Der besser scheinen will, wie er wirklich ist. Das ist ein Schwätzer. Auf sein Wort kann man sich nicht verlassen. Heute spricht er so, morgen so. Unser erster Bundeskanzler, der wurde mal daran erinnert, dass er gestern noch was ganz anderes im Bundestag gesagt hat. Und da sagt er, was kümmert mich das Geschwätz von gestern? Ne? War der Konrad Adenauer und der Kölsche Jung. Was kümmert mich das Geschwätz von gestern? Ja, ein Schwätzer ist jemand, auf dessen Wort man sich nicht verlassen kann. Es kann zwar so sein, mir ist es auch schon passiert, dass ich meine Meinung geändert habe im Laufe der Zeit. Aber dann gehe ich auch hin, normalerweise, manchmal vergesse ich das, aber normalerweise tue ich das und gebe das auch bekannt. Sage hier, denke ich heute anders als vor 30 Jahren. Das muss ein bisschen revidiert werden. Ist natürlich immer sehr unangenehm, wenn es ein Lehrpunkt war. Aber wir müssen so uns geben, dass die Leute wissen, was sie von uns halten können und dass man sich darauf verlassen kann. Also, Timotheus wird darauf hingewiesen, weil diese Dinge im großen Haus immer mehr Überhand nehmen. Wir sind ja jetzt schon im großen Haus. Wie gesagt, nach der Pause will ich da noch mehr drauf eingehen. Und nicht nur in einer normalen Gemeinde. Da nehmen diese Dinge zu. Und dann kommt etwas, was man heute kaum noch hört. Und ich habe das auch oft gesagt, also der Ausspruch ist auch nicht ganz verkehrt, aber er könnte in die verkehrte Richtung deuten, nämlich wir verabscheuen oder wir trennen uns nicht vom Sünder, sondern nur von der Sünde. Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Das ist auch nicht ganz richtig, dieser Ausspruch. Gott liebt den Sünder, der umkehrt. So müsste das heißen. Wenn ein Sünder in seinen Sünden stirbt, dann liebt Gott den keineswegs. Der wird gerichtet. Und wenn man von Trennungen spricht, dann wird meistens gesagt, wir trennen uns von falscher Lehre, von Irrlehren und so weiter. Das ist natürlich hundertprozentig richtig. Aber wir werden sehen, und das wird dem Timotheus mehrmals gesagt, eben im zweiten Brief, weil im großen Haus kann man nicht mit jedem Gemeinschaft pflegen. Und das ist nach meinem Dafürhalten auch das Hauptthema. Mit wem kann ich gemeinsam arbeiten in unserer Zeit? Wo sind die richtigen Leute? Und mit wem kann ich nicht zusammenarbeiten? Das ist das Thema nach der Pause. Und das sagt Timotheus an mehreren Stellen. Er spricht davon, dass wir uns wegreinigen müssen von den Gefäßen zur Unehre. Und dass wir uns trennen müssen von gewissen Leuten, die im dritten Kapitel genannt werden. All das wird uns noch beschäftigen. Und wir werden dann sehen, dass das Trennungen sind mit Menschen, die bewusst in bösen Dingen verharren und sich damit identifizieren. Dann kann man die von ihrem bösen Handeln gar nicht mehr trennen. Das gehört einfach zusammen. Und dann muss man sich auch von Menschen trennen. Aber das, weil das so eine strenge Sache ist, muss man auch hundertprozentig sicher sein, ob das in einem bestimmten Fall zutrifft, eine solche Trennung. Nur damit wir das zur Kenntnis nehmen, auch die Bibel kennt göttliche Trennungen, auch wenn sie sehr schmerzhaft sind, damit wir gebraucht werden. Das Thema nach der Pause. Ich mache noch 3 Minuten, hoffe ich, und dann sind wir im Großen und Ganzen mit unserem Thema durch. Und dann wird auch gesagt, dass wir gewisse Dinge meiden müssen. Gerade ging es um Menschen, welche, kommt gleich, und dann gewisse Dinge, und zwar die jugendlichen Lüste, fliehen. Darüber kann man sich ja noch unterhalten, wir sind ja noch bis morgen Nachmittag zusammen, was Paulus damit meint. Und wenn er das sagt, die jugendlichen Lüste fliehen, strebe aber Gemeinschaft mit solchen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Und diese Verbindung des reinen Herzens zu dem Wegreinigen von den unreinen Gefäßen wird mein Hauptthema nach dem Imbiss sein. Die unreinen Gefäße, wie bekomme ich ein reines Herz, was muss ich da tun? Und wo finde ich diese Leute? Ein ungeheuer interessantes und wichtiges Thema. Und das ist Kapitel 2. Und dann kommt Kapitel 3 mit diesen letzten Zeiten, diese ganze Liste da, die da aufgeführt wird. Und wir können sagen, der gebrauchte Mitarbeiter tut genau das Gegenteil von dem, was da steht. Das wäre also nochmal eine Stunde für sich, das werde ich aber kurz streifen. Und dann kommt dieses Du aber, also das Gegenmittel. Wie werde ich davon frei? Wie werde ich jemand, der auch inmitten von Finsternis, wo alles hoffnungslos erscheint, wo man verzweifeln könnte, doch ein Gefäß zur Ehre, ein Instrument zur Verherrlichung unseres Vaters im Himmel. Und das endet damit, du aber sei nüchtern in allem. Was das bedeutet, wird uns dann morgen beschäftigen, so Gott will. Ich möchte noch gern mit uns beten und dann wird Herr Wolfgang sicher sagen, wie es weitergeht. Ja. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass dein Wort so klar ist und dass du damals schon zu Zeiten, wo das eigentlich nur im Beginn erkennbar wurde, wie die Christenheit sich entwickeln würde, schon dem Paulus aufs Herz gelegt hast, für unsere Zeit diese Dinge zu klären und uns zu zeigen, wie wir auch in unserer Zeit einen Weg gehen dürfen zu deiner Ehre. Und Herr, ich bitte dich für meine geliebten Geschwister hier und auch für solche, die heute verhindert waren zu kommen, dass dieses Wochenende doch nochmal zu einer Aufbruchstimmung führt, dass wir wieder neue Hoffnung bekommen und Zuversicht, dass du auch uns gebrauchen kannst in deinem Dienst, dass wir die Zeit, die du uns lässt, doch besser nutzen als bisher für dich und für deine Sache, dass wir ein brennendes Herz wieder für dich bekommen, dass wir das nie vergessen können, welch einen Preis du bezahlt hast um uns zu erretten vom ewigen Verderben. Herr, wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Wir loben und preisen dich und geben dir die Ehre, dir allein. Amen.